Luciano Berio, heute vor 100 Jahren in Oneglia, einem Stadtteil von Imperia an der italienischen Riviera, geboren. Berio war einer der führenden Avantgarde-Komponisten Italiens. Über den Menschen, den Lehrer, den Komponisten Luciano Berio spreche ich mit Kilian Schwohn. Er ist selbst Komponist, hat mit Berio zusammengearbeitet und ist heute Professor für elektroakustische Komposition an der Hochschule für Künste in Bremen. Guten Tag, Herr Schwohn.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Schwohn, können Sie sich noch erinnern, wann Sie Luciano Berio zum ersten Mal begegnet sind?
Ich habe ihn zum ersten Mal erlebt, als er geprobt hat an seinem Musiktheaterstück Utis. Und da war er mittendrin sehr konzentriert an der Arbeit an seinem Stück. Und trotzdem hat er sich zwischendurch Zeit genommen für einen jungen Mann aus Deutschland, der Interesse hatte an seiner Musik und der vor allem auf einer bestimmten Ebene, nämlich der Live-Elektronik, mit ihm zusammenarbeiten wollte.
Über die Zusammenarbeit werden wir gleich noch intensiv sprechen, Herr Schwohn. Berio war ja stark beeinflusst von der amerikanischen Avantgarde, von dem amerikanischen elektronischen Kompositionsverfahren. Er hat in den USA studiert, dort später auch gelehrt. Er wechselte häufig zwischen den USA und Europa hin und her. War auch bei den Darmstädter Ferienkursen, also sehr breit aufgestellt. Anfang der 70er Jahre kehrte Berio dann nach Italien zurück, gründete später in Florenz das Tempo Reale, ein Zentrum für neue Musik und elektronische Musik. Und da sind Sie, Herr Schwohn, nach Florenz gegangen, um bei Berio zu lernen. Was waren das für Gründe?
In meinem eigenen Studium in Essen an der Volkmann-Hochschule hatte ich bereits die Möglichkeit, sowohl instrumentale als auch elektronische Musik sehr intensiv kennenzulernen, da sehr viel Eigenes zu entwickeln. Und das Interesse an der Live-Elektronik hat mich dazu geführt, europaweit eigentlich zu gucken, wo es Zentren gibt, wo etwas interessant sein könnte. Berio war ansonsten für mich natürlich ein Klassiker der neuen Musik, jemand, mit dem man sich sowieso selbstverständlich auseinandergesetzt hatte. Und sein Zugang zu dieser Art von Verbindung von Instrumenten und Elektronik war für mich sehr interessant damals.
War er denn ein ruhiger Lehrer? Hatte er Geduld? Wie war er so im persönlichen Umgang mit Ihnen?
Ja, er war in allem, was er gemacht hat, extrem konzentriert und durchaus ruhig. Ich habe viel von ihm über die Zusammenarbeit auch gelernt. Also ich habe ja in seinen live-elektronischen Produktionen sozusagen mitgearbeitet. Und dort war er schon manchmal ungeduldig.
Wenn es ums eigene Werk ging.
Ja, absolut. Und es gab vor allem manchmal so Situationen, wo er sich über die digitalen Probleme gewundert hat. Also dass wir manchmal Dinge ganz neu programmieren mussten. Da hat er dann gern gesagt, aber damals am Mailänder Studio, an dem Studio di Phonologia, haben wir solche Sachen doch in 5 Minuten gemacht. Wieso braucht ihr da jetzt so lange?
Also Sie waren, kann man sagen, so ein bisschen seine rechte Hand bei manchen Projekten, die er realisiert hat?
Ja, wir waren ein kleines Team für diese Projekte, in der Regel aus 3 Leuten. Das war eine intensive Zusammenarbeit.
Können Sie mal ein bisschen beschreiben, was Sie da machen mussten? Was waren das für Projekte, die da an den Start gingen in Florenz damals?
Zum Teil waren das Projekte für Instrumente, Stimmen und Elektronik, also in dem Sinne live-elektronische Projekte, bei denen programmiert werden musste, bei denen musikalisch mitgedacht werden musste, bei denen es so etwas wie eine Klangregie gab. Später ging es auch um die Notation dieser Stücke. Und das, was wenig bekannt ist, ist, dass er auch sehr interessiert war an Klanginstallationen. Wir haben mehrfach große Klanginstallationen gemacht, zum Beispiel einmal für die Expo 2000 in Hannover, für den italienischen Pavillon. Und eine andere große Klanginstallation gab es für die Eröffnung des Auditoriums in Rom damals.
Und was war das Spannende daran, an diesen Installationen?
Also in dem Prozess der Erstellung waren wir natürlich wirklich sehr nah an seinem Denken dran. Er hat uns da sehr viele Freiheiten gegeben. Es war jetzt nicht in dem Sinne so eine ganz starke Autorschaft seinerseits. Andererseits konnte man vieles mitkriegen, wie er wohl auch andere Projekte gedacht hat, wie bestimmte Mischungsverhältnisse von Elementen da eine Rolle spielten, wie bestimmte Raumbewegungen ihm wichtig waren.
Das ist spannend, ja, wenn Sie sagen, Herr Schwohn, dass Sie an seinem Denken nah daran waren, weil man ja oftmals nicht so teilhaben kann, wenn man das fertige Werk sieht, weiß man ja wenig über den Entstehungsprozess. Können Sie sagen, war er so ein Improvisator auch, dass er viel umgestellt hat, oder hatte er das Projekt im Kopf und hat es dann versucht, so zu realisieren?
Ich denke, seine Vorstellungen waren sehr klar, aber er hat sich immer vorbehalten zu reagieren. Er war dann auch Instinktmensch genug, als dass er sich auch radikale Entscheidungen dann noch vorbehalten hat. Etwas, was er vorher aufgebaut hat, das auch dann nochmal ganz umzustülpen, ganz anders zu machen.
Was haben Sie denn selbst mitgenommen als Komponist, wo Sie heute sagen, das habe ich bei Luciano Berio gelernt?
Ja, es ist auf so vielen Ebenen, dass ich das kaum so vereinfachen möchte. Es gibt die verschiedensten Einflüsse, sowohl auf einer handwerklichen Ebene, ganz konkrete Dinge, aber auch eine generelle Sichtweise auf Musik, auch etwas, was in vieler neuer Musik etwas untergeht, ist sein intensives Arbeiten mit den Prozessen des Erinnerns und des Aufbauens von Erwartungen und etwas, was er sehr, sehr komplex verstanden hat und was mich in meiner eigenen kompositorischen Arbeit immer beschäftigt.
Motive des Erinnerns jetzt, was Motive in der Musik angeht oder musikalisches Handwerk oder auch Geschichten, Motive des Erinnerns?
Ja, da spielt eben alles rein. Also wenn wir uns seine Instrumentalwerke anschauen, spielt da immer die Geschichte des Instruments selbst eine Rolle, die Geschichte der Literatur, die dafür geschrieben wurde. Und gleichzeitig gibt es immer eine große Freiheit, damit umzugehen und eine Bereitschaft, an die Grenzen des bisher Erreichten zu gehen und ja, ganz Eigenes zu entwickeln.
Er hat ja oft Soloinstrumente in den Mittelpunkt gestellt. War das für Sie auch wegweisend?
Also von mir selbst gibt es jetzt nicht so viele Solostücke, aber es gibt viele Stücke, die ein Soloinstrument mit Elektronik verbinden. In dieser Konstellation kann man sehr, sehr konzentriert bestimmte Dinge erkunden. Es war übrigens auch etwas, was ihn in der Arbeit mit den eigenen Sequenzen interessiert hat. Zum Teil gibt es da schon so Erweiterungen wie in der Oboen-Sequenz, also einen durchgehaltenen Sinuston. Und Ende der 90er Jahre hat er auch überlegt, ob er zu anderen Sequenzen noch elektroakustische Versionen macht. Also
kann man sagen, dass er ein sehr detailverliebter Komponist war?
Ich würde nur sagen, dass ihn das Detail interessiert hat, aber nicht in so einem pedantischen Sinne, mehr im Sinne des hervorragenden Handwerkers, der einfach weiß, wie wichtig jedes Detail ist. Mhm. Ja.
Mit Kilian Schwohn spreche ich über Luciano Berio hier in SWR Kultur. Herr Schwohn, was bleibt von Berio 100 Jahre nach seiner Geburt und über 20 Jahre nach seinem Tod? Was meinen Sie?
Vielleicht ein bisschen in so einem Medienjargon der 60er Jahre gesprochen, könnte man vielleicht sagen, dass er einer der ersten Komponisten des globalen Dorfes war.
Was heißt das?
Ja, das elektronisch vernetzte Zeitalter sozusagen spielt bei ihm eine große Rolle. Er war ein Radiomensch, er war ein Fernsehmensch auch. Anfang der 70er Jahre hat er so eine Fernsehreihe produziert auch. Der Zugang zu den Archiven war für ihn extrem wichtig. Musik aus allen Zeiten und aus allen Ländern mit Neugierde zu verfolgen, sie zu studieren, die Möglichkeit, Menschen auf aller Welt zu erreichen mit der Musik. All das hat er sehr, sehr bewusst genutzt.
Kilian Schwohn in SWR Kultur über Luciano Berio, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Herr Schwohn, haben Sie vielen Dank.
Sehr gern.